Fallakte 4270. Spiel mit dem Feuer. Geschrieben von Nicolas Henne. Produziert von Watch Your Head. Für Kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen.
Aufwachen, Papa.
Henning riss seine Augen auf und drückte seinen Sohn an sich, der gerade dabei war, seinen Vater unter zahlreichen Sofakissen zu begraben.
Komm her, du kleiner Frechdachs.
Na, was macht ihr beide hier für ein Chaos?
Lea kam ins Wohnzimmer und stemmte ihre Hände in die Hüften. Hannah folgte ihr und ahmte ihre Mutter mit beeindruckender Ähnlichkeit nach.
Auf geht's, wir wollten noch zusammen Brötchen holen. Oder wollt ihr etwa hierbleiben?
Nein, wir kommen mit.
Leon und Hannah stürmten in den Hausflur und zogen sich ihre Jacken und Schuhe an. Henning schaute ihnen verträumt hinterher, während sich Lea zu ihm setzte.
Und du? Kommst du mit oder willst du dich noch etwas ausruhen?
Henning zögerte. Er hätte es sehr genossen, einen weiteren Tag mit Hannah und Leon zu verbringen. Aber die Enttäuschung vom vergangenen Abend saß noch tief. Lea hatte ihn um etwas mehr Zeit gebeten, was aus seiner Sicht kaum Platz für einen positiven Ausgang bot. Noch bevor er antworten konnte, wurde ihm seine Entscheidung von einem eingehenden Anruf abgenommen.
Guten Morgen, Silvia. Was gibt's? Ein Brand? Wo? Kann das nicht das Tatortkommissariat übernehmen? Bei mir ist es gerade sehr schlecht. Nein, ich verstehe. Okay. Ich komme, so schnell es geht.
Henning legte auf und drehte sich zu Lea um, die gerade dabei war zu verhindern, dass Hannah und Leon mit ihren Straßenschuhen in die Wohnung stürmten. Sie hatte von dem Telefonat nichts mitbekommen. Also machte sich Henning bemerkbar, indem er an seinen tobenden Kindern vorbeihuschte und zur Haustür eilte.
Nun, wie es aussieht, müssen wir unser nächstes gemeinsames Frühstück auf einen anderen Tag verschieben. Es gab einen Brand. Macht es gut, meine beiden Süßen.
Tschüss, Papi.
Henning wartete nicht auf eine Antwort von Lea, sondern stürmte direkt hinaus an die frische Luft. Als er in seinem Auto angekommen war, saß er noch für eine Weile auf dem Fahrersitz und ordnete seine Gedanken. Bis zu seiner unüberlegten Frage war der vorherige Tag perfekt verlaufen. Er hatte geglaubt, dass er sein Verhältnis zu Lea wieder verbessern könne. Womöglich hätte er mit seiner Frage noch einige Wochen warten sollen oder darauf vertrauen sollen, dass es sich von selbst ergibt. Von Weitem konnte er Lea und die Zwillinge erkennen, die auf dem Weg zum Bäcker waren. Bevor sie sein Auto erkennen konnte, legte er den Gang ein und fuhr los. Henning musste einmal quer durch Wiesbaden fahren, um in den Taunus zu gelangen, wo sich der Brand ereignet hatte. In diesem Jahr hatte er noch keinen Fall bearbeitet, der ihn bis nach Bad Schwalbach geführt hatte. Auch wenn er die idyllische Lage, eingebettet zwischen zahlreichen Bäumen und Wäldern, genoss, verfluchte er jedes Mal die steile, kurvige Strecke, die aus Wiesbaden zu dem Ort hinführte. Er musste einmal durch den Ortskern hindurch und dann rechtzeitig den Berg hinauffahren, der an der Polizeidirektion Rheingau-Taunus vorbeiführte. Immerhin konnte er einen Teil der Ermittlungen von dort erledigen, dachte er sich still, während ihm schlagartig der Geruch von Rauch in die Nase stieg. Er stellte seinen Privatwagen unweit des Brandortes ab und marschierte los. Merve und Natalie waren bereits vor Ort und unterhielten sich mit der Einsatzleitung der Feuerwehr. Im Hintergrund sah er die ausgebrannten Überreste eines Hauses. Die Wände und die Dachkonstruktion standen zum größten Teil noch, machten aber keinen stabilen Eindruck. An der ein oder anderen Stelle bearbeiteten die Feuerwehrleute einzelne Glutnester und zerteilten Möbel und andere Habseligkeiten auf dem kalten Boden. Es würde noch Stunden brauchen, bis sie das Haus betreten konnten, sofern es die Statik überhaupt noch zuließ. Als Merve ihren herannahenden Kollegen bemerkte, wandte sie sich von der Einsatzleiterin ab und lief ihm entgegen. Obwohl sie bereits seit einigen Monaten wieder im Dienst war, spürte Henning nach wie vor seine Freude darüber, dass sie den Vorfall im letzten Ermittlungsverfahren gut überstanden hatte.
Guten Morgen, Henning. Gut, dass du kommst. Wir werden hier einiges zu tun haben.
Merve war wieder ganz in ihrem Element angekommen, fokussiert auf die Ermittlungen. Alles andere schien bereits vergessen. Also wechselte auch Henning direkt in den Dienstmodus und unterdrückte den Drang, Merve zur Begrüßung zu umarmen, was er sich seit ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus angewöhnt hatte.
Wieso das? Ist etwas Besonderes vorgefallen? So wie es aussieht, können wir den Brand frühestens nächste Woche untersuchen.
Da hast du recht. Scheinbar gibt es sogar ernsthafte Zweifel daran, dass überhaupt noch mal jemand das Haus betreten kann. Also ja, es geht um etwas anderes. Die Feuerwehr hat 2 tote Menschen aus dem Haus geborgen. Vermutlich das Ehepaar, das dort gewohnt hat. Hilde und August Berger. Laut Einwohnermeldedaten 76 und 78 Jahre alt.
Sind sie bei dem Brand ums Leben gekommen?
Genau das ist das Problem. Komm mit.
Merve führte Henning an den Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr entlang. Der Gestank, der von dem ausgebrannten Haus ausging, wurde immer stärker. Henning spürte, wie er sich bereits jetzt in jede einzelne Pore seines Körpers festsetzte und nur unter stundenlangem Schrubben verschwinden würde. Unabhängig davon schätzte er die Ermittlungen, die dahinter standen. Die Detailsuche, bis sie in all dem Schutt den Übeltäter ausfindig machen konnten, der für den Brand verantwortlich war. Oft hatten sie es mit Unfällen durch defekte Heizdecken, überlastete Stromleitungen, Zigarettenstummel oder achtlos brennende Kerzen zu tun. Und dann, in seltenen Fällen, auch mit Brandbeschleunigern und damit mit einer Straftat. Am Rande des riesigen Grundstückes standen zwei Fahrzeuge von Bestattungsunternehmen. Ihre Kollegen vom Erkennungsdienst waren wie so oft vor ihnen vor Ort. Sie standen um zwei Bahren herum und untersuchten die sterblichen Überreste des Ehepaares. Martin Schindler, der Leiter des Erkennungsdienstes, stand etwas abseits und kontrollierte die Bilder, die sie von den beiden Todesopfern gemacht hatten. Als Henning auf ihn zukam, legte er die Kamera beiseite und nickte ihm freundlich zu.
Guten Morgen, Martin. Machst du eigentlich auch einmal Urlaub?
Natürlich, aber ich habe das Glück oder Unglück, dass immer erst dann etwas passiert, wenn ich wieder aus dem Urlaub zurück bin. Hat dich Merve bereits über alles informiert?
Sie hat angedeutet, dass bei den Brandopfern etwas Auffälliges entdeckt worden sein könnte.
Und damit hat sie nicht übertrieben.
Martin Schindler machte zwei große Schritte auf die Bahren zu und legte sich Latexhandschuhe an. Dann umschloss er den Schädel von einem der Todesopfer mit seinen Händen und drehte ihn leicht zur Seite. Henning beugte sich hinunter, um besser sehen zu können. Er verdrängte den Gestank, der von dem Toten zu ihm hinaufstieg, und konzentrierte sich auf den Schädelknochen. Binnen weniger Sekunden erkannte er, was Merve angedeutet hatte. Oberhalb der rechten Schläfe war der Knochen sternförmig eingebrochen und offenbarte den Blick ins Innere.
Stumpfe Gewalteinwirkung? Also haben wir es hier mit einem Tötungsdelikt und nicht nur mit einem Brand zu tun?
Genau so ist es. Nach meiner Einschätzung reichte ein einziger sauberer Schlag aus, um diese Verletzungen zuzufügen. Es gibt nur diese eine Stelle, an der der Schädel frakturiert ist. Üblicherweise haben wir es bei stumpfer Gewalteinwirkung mit Gegenständen zu tun, die gerade im direkten Umfeld greifbar sind. Aschenbecher oder Kaminbesteck beispielsweise. Diese Gegenstände würden aber in den seltensten Fällen ausreichen, um eine solche Fraktur mit einem einzigen Schlag zu verursachen. Ich gehe von einem Schlagstock, möglicherweise auch einem Baseballschläger oder dergleichen aus. Und von einem Täter, der wusste, wie man damit umgeht.
Ein Totschläger ist ausgeschlossen?
Henning hatte noch keinen Fall erlebt, in dem ein Totschläger eingesetzt worden war. Trotzdem wollte er diese Waffe, die ebenfalls eine enorme Schlagkraft hatte, nicht von vornherein ausschließen. Immerhin war die Wahl der Tatwaffe für die Erstellung eines Täterprofils von großer Bedeutung.
Nein, ein Totschläger kommt nicht in Frage. Dazu möchte ich dir gerne das zweite Opfer zeigen.
Martin Schindler legte den Schädel, den er in der Hand hielt, vorsichtig ab und ging weiter zur nächsten Bahre. Henning erkannte sofort, dass der Schädelknochen intakt war.
Wie du sehen kannst, ist das zweite Opfer sehr wahrscheinlich an den Folgen des Brandes und nicht an körperlicher Gewaltanwirkung gestorben. Trotzdem wurde auch sie schwer angegriffen.
Martin Schindler deutete auf die Kniegelenke. Die Unterschenkel standen in einem unnatürlichen Winkel ab.
Dieses Opfer wurde zwar nicht direkt getötet, aber fluchtunfähig gemacht. Auch hier jeweils wieder mit einem gezielten Schlag auf die Kniescheiben, was gegen deine Idee mit den Totschläger spricht. Anschließend ist das Opfer vermutlich qualvoll erstickt, bevor das Feuer gänzlich um sich gegriffen hat und die Leichen bis auf die Knochen entstellt hat. Wir sind auf der Suche nach nahen Verwandten, um mittels DNA-Abgleich feststellen zu können, dass es sich wirklich um die Eigentümer des Hauses handelt.
Und haben wir Hinweise auf einen Täter?
Merve zeigte mit ihrem Finger auf das Grundstück, das sich hinter dem ausgebrannten Haus auftat. Der Garten war ungepflegt. Der Rasen war scheinbar seit Wochen nicht mehr gemäht worden und auf Knöchelhöhe angewachsen. Linksseitig reihten sich Bäume auf, deren Geäst vollkommen kahl war und dem Tatort eine unheimliche Atmosphäre verlieh. Am Ende dieser Baumreihe stand eine kleine Gartenhütte, deren Holz ausgegraut wirkte. Die Tür stand offen und offenbarte einen ersten Blick auf das Gerümpel, das im Inneren der Hütte aufgetürmt war. Der Fensterladen hing nur noch an einem Scharnier und wirkte genauso trostlos wie die Hütte selbst.
So wie es aussieht, hat der Täter dort unten auf eine günstige Gelegenheit gewartet und sich über den Keller Zutritt zum Haus verschafft. Wir haben Schuhspuren gefunden, die von dort hinaufführen.
Und können wir mit diesen Schuhspuren etwas anfangen?
Leider ja.
Merve lief vor, an den Einsatzkräften der Feuerwehr vorbei, bis sie den Garten erreicht hat. Sie zeigte auf einen der Fußabdrücke des Täters, den sie bereits zum Spurenschutz abgedeckt hatten. Henning erkannte das grobe Profil eines Stiefels oder Wanderschuhs. Er hielt seinen Fuß dagegen. Die Spur war nur unwesentlich größer.
Wir schätzen die Schuhgröße auf 45, was auf den ersten Blick für einen recht großgewachsenen männlichen Täter spricht.
Und was meintest du mit leider ja?
Merve lief einige Meter zurück zum Haus. Dort, wo die Kräfte der Feuerwehr umhergelaufen sind, um den Brand zu löschen. Sie blieb stehen und zeigte auf den Rasen, der an dieser Stelle von den vielen Kräften und den schweren Schläuchen sehr in Mitleidenschaft genommen worden war. Henning kniete sich nieder und betrachtete eine Schuhspur, die nur schemenhaft erkennbar war, aber gut genug, um zu verstehen, worauf Merve hinaus wollte. Geschockt schaute er zu Merve hoch, bevor er seinen Blick auf die Straße richtete und auf die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die sich in ihren schweren Einsatzstiefeln um die Fahrzeuge tummelten und ihre Einsatzmittel zusammenpackten.